So, Batman ist für mich einfach auch philosophisch interessanter und als, ja, ich habe Spider-Man, glaube ich, auf der PlayStation gespielt, dann nochmal auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5, weil das hat dann nochmal ein bisschen bei mir was ausgelöst, weil ich interaktiver damit umgehen konnte, aber nee, für mich ist die Formel ein bisschen leer und ich glaube auch, ich bin 27 Jahre alt, jetzt ist es vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, aber ich bin aus dem Alter raus, kann man das wirklich sagen, also mich erreicht es nicht mehr so wirklich, ich bin nicht mehr in der Marvel-Situation so drinne, in der DC-Spanne bin ich auch nicht mehr so drinne, aber wenn es nochmal um Superhelden geht und man noch ein bisschen was aus einer Figur rausholen könnte, dann wäre das Batman, obwohl das auch, und wir hatten ihn vorhin schon angesprochen, Christopher Nolan mit seiner Trilogie eigentlich schon echt gut gemacht hat.
Ja, muss man sagen, also für die, die es noch nie gesehen haben, Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises sind drei hervorragende Batman-Filme, die für sich stehen bleiben werden. Jetzt brauche ich auch den nächsten Film, da kenne ich ja auch schon, da sehe ich schon der Nase rümpfen, richtig. Das ist nämlich auch im Dezember kommt ein neuer Avengers-Film, Doomsday, mit Robert Downey Jr., diesmal nicht als Iron Man, sondern als Dr. Doom. Vielleicht wird er dann im Verlauf der nächsten 15 Filme irgendwie wieder zu Iron Man oder so. Da kann man ja einiges machen mit Multiversen und so weiter. Aber ein Film, der, das kann man schon jetzt sagen, beide Filme, der neue Spider-Man und der neue Avengers-Film, die werden beide sehr erfolgreich laufen, ja, aber interessieren dich beide nur bedingt.
Nö, ja, das ist halt so, man könnte Martin Scorsese jetzt hier auch zitieren und könnte sagen, ist das wirklich Kino? Oder ist es eher so ein Themenpark? Aber ja, das ist, ich habe eine leichte CGI-Phobie und das ist, wenn die zu arg ist. Ne?
Also wenn zu viele computergenerierte Effekte sind, die auch vielleicht zu sichtbar sind.
Ne? Ja, und das reißt mich dann ein bisschen raus. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eher einem Videospiel zuschaue, als wirklich einem Film. Und das ist, soll auch nicht hochnäsig klingen. Ich weiß, dass es total viele Fans hat und die das seit Jahrzehnten mittlerweile ja auch verfolgen und dass da noch total viel möglich ist. Aber ich bin halt jemand, der dann eher in die Filme rennt, die halt sonst dann nicht den Zulauf haben, wenn diese großen Marvel-Blockbuster im Kino sind und dann die Kassen stürzen.
Absolut verständlich und wie gesagt, es gibt inzwischen da wirklich einige, die auch sagen, nein, also ich bin da aus dem Comic-Geschäft raus. Vielleicht bräuchte es einfach mal eine 10-jährige Pause und dann würden die Leute wieder einen ganz anderen frischen Blick drauf haben, das kann ja sein.
Da würde ich auch zustimmen. Ich glaube einfach, dass diese Rarität, die man bei manchen Filmen hat, zum Beispiel ein Regisseur kommt nach 5 Jahren wieder und hat vielleicht ganz neue Ideen und neue Dinge in petto, dass das einen großen Reiz ausmachen kann, nochmal etwas zu begegnen. Wenn Marvel jetzt wirklich, was sie natürlich nicht machen werden, ne? Weil Marvel ist eine Maschine, Marvel ist eine ganze Industrie, die halt wirklich rausballert, wie es auch Disney tut. Aber wenn das mal passieren würde und nach 5 Jahren sieht man mal mit einem frischen Ansatz, eine Geschichte, die es jetzt schon gibt, aber nochmal ausgereifter, nochmal durchdachter. Ich glaube, dann würde ich auch wieder reingehen.
Apropos mal wieder reingehen, jetzt kann das Gespräch vielleicht ganz schnell absterben, aber ich muss diese Frage stellen. Freust du dich auf bestimmte deutsche Filme, wenn die im Jahr 2026 anlaufen? Es gibt einen neuen Horst-Schlemmer-Film. Also ich müsste jetzt auch mal schauen, was überhaupt so... es gibt jetzt ja eine Joachim-Meyerhoff-Verfilmung, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke mit Bruno Alexander. Also guckst du da auch mal rein, so aus Neugier?
Jetzt immer mehr, weil mich im letzten Jahr viele deutsche Filme dann wirklich vom Hocker gehauen haben und ich mir dachte, mein Gott, wir haben hier so viele talentierte Menschen, die vielleicht nicht ganz oben mitschwimmen, ne? Aber die es definitiv verdient haben, dass man ihre Filme schaut. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, es war, glaube ich, ein Studentenfilm. Ich schweife jetzt wieder ein kleines bisschen aus, aber es war ein Studentenfilm von Tilman Singer und der hieß Luz. Und das war eine ganz kleine Horror-Genre-Perle aus Deutschland. Da dachte ich mir, oh mein Gott, das könnte eigentlich echt auf dem internationalen Markt mitwirken. Das könnte A24 eigentlich produziert haben, so wo man jetzt sagt, warum ist das hier relativ unbekannt? Und er hat ja, glaube ich, noch einen Nachfolger gemacht. Ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Titel. Das war aber mit...
Aber es ist ein guter... Ich weiß es auch nicht. Ich höre das erste Mal auch Luz, muss das mal merken. Das ist auch mal die Frage, wo man die Filme dann schauen kann, ob die bestenfalls im Internet verfügbar sind, weil außerhalb von Filmfestivals, Kurzfilmfestivals, ist ja manchmal schwierig, auch Kurzfilme zu sehen. Und ich denke da mal so, weil du es gerade sagst, ob das nicht, das wäre jetzt ein Thema für sich, keine Sorge, die Jahresvorschau endet gleich, aber weil das Thema heißt nämlich, ich habe das Gefühl, dass oft die Leute, wenn sie Kurzfilme drehen, noch in der Studentenzeit sind, bemerkenswerte Sachen entstehen und dann passiert aber irgendwann nichts mehr. Mhm. Also das muss nicht unbedingt an den Leuten liegen, ich weiß nicht, ob es an den Fördersystemen liegt, ich habe da noch keine Ahnung. Also oft ist es so, dass mir, wie du sagst, Kurzfilme aus Deutschland gefallen, mitunter auch Abschlussfilme von Universitäten. Also wir hatten jetzt hier zum Beispiel von Chiara Fleischacker Vena, die inzwischen auch in Weimar lebt, eine Regisseurin. sehr intensiver Film. Ich hoffe, dass sie weiter auf diesem Niveau macht. Aber auf jeden Fall Abschlussfilme, Erstlingsfilme. Und dann irgendwann höre ich, der dritte Film ist dann ein Tatort oder so.
Ne? Ja, also irgendwie kommen sie wieder zu ihren klassischen Formeln zurück. Ne? Und was ich auch ein bisschen schade finde, ich bin der Meinung, dass wir echt riesiges Potenzial haben bei uns in der Film- und Fernsehlandschaft. Und wenn man mal zurückblickt, ne, zum Beispiel die 20er Jahre in Deutschland, wir waren ja mal wirklich das goldene Zeitalter mit Metropolis, mit M, mit was auch immer, ne? Also mit Das Boot später auch. Also wir hatten ja wirklich Lola Rent, ja, wir haben vorhin auch im Vorgespräch über Tom Tykwer ein bisschen gesprochen. Also wir können ja, und das ist das, was ich eigentlich gerne mehr sehen würde, also was Deutschland wirklich kann.
Wir schauen mal, ob das im Jahr 2026 dann doch Überraschendes gibt. Also wir haben jetzt vielleicht 6 oder 7 Filme genannt. Also jetzt in der Preissaison laufen noch ein paar interessante an. Im Sommer haben wir gemerkt, Steven Spielberg und Christopher Nolan. Und am Ende wird es wieder diesmal nicht Avatar. Da gibt es keinen weiteren, sondern Marvel zweimal in Form von Spider-Man und Avengers. Lukas, danke erstmal, dass du hier gewesen bist. Wir werden weiteres von dir auf jeden Fall hören. Lukas Popp von Radio Lotte, und du bist da für die Filme auch mit zuständig.
Ganz genau. Ich danke dir fürs Gespräch. Das erste Mal bei Radio Frei hier, und wir werden uns häufiger sprechen. Das hat schon mal sehr viel Spaß gemacht.
In one single moment your whole life can turn round. Stand there for a minute, staring straight into the ground, looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow, or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. It's over. So then I move my hand up from down by my side. Shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies. Touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. It's over. And I'm just standing there. I can't say a word, because everything's just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. Trying to pull her close out of bare desperation. Put my arms around her, trying to change what she's saying. Pull my head level with hers so she might engage in. Look into her eyes to make her listen again. I'm not gonna fucking just fucking leave it all now. You said it'd be forever and that was your vow. And you're gonna let our thing simply crash and fall down. You're well out of order now, this is well out of town. She pulls away my arms, the timely clamp round her waist. Gently pushes me back as she looks at me straight. Turns around so she's now got her back to my face. Takes one step forward, looks back, and then walks away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. Plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. It's over. I know in the past I found it hard to say. telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate, I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate, I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now.
Dry Your Eyes von den Streets. Ein Song, der mich jedes Mal sehr berührt. Und Grüße gehen raus an die Hörerin Susan, die bestenfalls eingeschaltet hat. Auf jeden Fall regelmäßige Radio-Freihörerin ist. Und die Gäste geben sich hier die Klinke in die Hand. Kollege Lukas von Radio Lotte ist auf dem Rückweg. Mit dem Auto fährt er nach Weimar durch den Schnee. Und ein bisschen kürzeren Weg hat Kollegin Donata. Und sie war diese Woche dabei bei der Kulturjahresbilanz, also für 2025, für das vergangene Jahr der Stadt Erfurt. Das klingt immer so ein bisschen trocken, ist aber mal ganz interessant. Welche Museen werden denn wie besucht und wie gut sind die Besucherzahlen? Wer kommt da eigentlich so nach Erfurt? Was läuft vielleicht besonders gut? Und gibt es Hoffnung in Sachen Jahreskarte, dass man besonders günstig auch die Erfurter Museen besuchen kann? Diese Fragen werde ich alle gleich klären. Vorher gibt es aber Musik aus den guten alten 60er Jahren. Da war die Welt ja fast noch in Ordnung. Die Beatles mit Think for Yourself.
I've got a word or two to say about the things that you do.
Think for Yourself von den Beatles gehört hier im Unterdessen Magazin auf Radio Frei. In der eigenen Stadt einen Museumsbesuch machen ist ein bisschen wie Urlaub auf dem Balkon zu verbringen. Das fühlt sich für mich immer so an, ja, so, weil die eigene Stadt ist die eigene Stadt. Dabei ist das mitunter auch reizvoll. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal denkt, oh ja, wenn ich Besuch bekomme, entdecke ich doch einiges. Denn es kann bereichernd sein, auch mal die eigene Stadt zu entdecken. Und mir wird immer wieder bewusst, dass Erfurt doch eine recht beliebte Stadt ist, gerade für Menschen eben von außerhalb. Und das belegt auch die aktuelle Kulturbilanz, die jetzt diese Woche von den Stadtverantwortlichen vorgelegt wurde. Meine Kollegin Donata war vor Ort und ist jetzt bei mir. Hallo, Donata.
Hallo Reinhard.
Ich habe es eben so gesagt, vor Ort, da stelle ich mir immer so vor, man ist dann in den Räumlichkeiten der Kulturdirektion und das ist dann so ein simpler Raum oder bei uns ist ja auch das Studio, hat ja auch immer so ein bisschen Büroatmosphäre. Aber das war nicht irgendein Ort, das war eine Werkstatt. Was war das für eine Werkstatt?
Ja, also in der Form hatte ich auch noch nicht eine Pressekonferenz besucht. Und zwar waren wir in der zentralen Restaurierungswerkstätten der Museen der Landeshauptstadt Erfurt. Am Hospitalplatz 15a war das, gar nicht mal so weit weg vom Radio. Da bin ich mal einmal über die Straße rüber.
Mal ganz praktisch, kurzer Weg. Und man kann immer auch so ein bisschen ja auch mal was Neues kennenlernen, weil ich habe auch dreimal gefragt, wo das jetzt genau ist. Und das war sich auch deswegen alleine schon durch den Ort ein bisschen eine andere Pressekonferenz. Können wir vielleicht später nochmal sprechen. Vielleicht erstmal zu den wichtigsten, zu den Zahlen. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Also es bleibt positiv, also weil Erfurt ist wirklich beliebt, aber es ist nochmal angestiegen.
Ja, also man konnte eigentlich Besucherrekorde überall verzeichnen. Also gerade bei den besonders großen Festen, zum Beispiel das Brückenfest, hat den Rekord mit etwa 150.000 Besuchenden geknackt. Das waren etwa 30.000 Leute mehr als noch 2024. Das könnte natürlich aber auch an dem Jubiläumsjahr 700 Jahre Brücke liegen.
Steinerne Brücke haben wir ja immer extra betont, ja. Weil einige werden es vielleicht zuhören und sagen, Moment, die Krämerbrücke, die ist noch ein bisschen älter. Ja, aber in der steinernen Form gab es sie ab 1325 und da gab es große Feste. Es wurde auch als Live-Podcast bezeichnet, das war unsere Radiosendung selber. Wir haben ja auch live da übertragen.
In der Pressemitteilung steht Live-Podcast, aber das war die Sendung, die wir da mit dem goldenen Sofa gehabt hatten auf der Brücke.
Das war auch für uns eine besondere Situation, weil wir wirklich direkt auf der Brücke standen. Also das ist richtig gut gelaufen. Haben Sie sonst noch so? Also es scheint ja alles so gesteigert worden zu sein.
Also alles, was
Weltkulturerbe wird wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen.
Genau, also das jüdische Welterbe mit der Mikwe und der alten Synagoge, die hatten fast 80.000 BesucherInnen. Das sprengt mittlerweile so den Rahmen an Kapazität. Da wurde auch überlegt, wie man da kurzfristig vielleicht noch mehr Räume kriegen kann und langfristig auch. Aber das war bei der Pressekonferenz gar nicht so das Thema. Aber ich fand es sehr krass, dass auch noch einen deutlichen Anstieg in dem Bereich ging. Und das Angermuseum konnte die Besucherzahlen tatsächlich verdoppeln auf 42.000 Leute, die sich das angesehen haben.
Das muss man sagen, das freut mich wirklich persönlich fürs Angermuseum, weil das ist jetzt auch wirklich nur eine absolut subjektive Wahrnehmung. Zentraler geht's ja nicht als das Angermuseum. Das liegt, da sagt der Name ja schon, am Anger. Und trotzdem kenne ich viele Menschen, mich inklusive, die in ihrem Leben, und ich lebe schon 49 Jahre in Erfurt, vielleicht maximal dreimal im Angermuseum gewesen sind. Aber auch da ist die Tendenz offenkundig steigend.
Insgesamt blicken wir auf etwa 2,9 Millionen Besucher auf alle Sachen verteilt, also die Großveranstaltungen und auch die ganzen Museen.
Also im gesamten Jahr 2025, das ist eine ganze Menge, das kann man sich mal gar nicht vorstellen, das ist dann so viel. Aber man kriegt es manchmal mit, wenn man zu bestimmten Zeiten wie Krämerbrückenfest merkt, man kann kaum durch die Innenstadt gehen, weil da so viele Menschen unterwegs sind.
Allein der Weihnachtsmarkt hatte 1,4 Millionen Besucher. Das waren auch nochmal 200.000 mehr als das Jahr davor. Also es war wirklich, kann man so festhalten, dass Erfurt wirklich sehr gut besucht war, bei den Kultur- und Großveranstaltungen.
Das ist ja alles gut, kann man sagen. Und ich glaube, es gibt dann eher so, das höre ich raus, so Luxusprobleme. Stichwort eben, was du schon gesagt hast, Weltkulturerbe, dass man schauen muss, das irgendwie zu erweitern und dass man da die Möglichkeiten hat. Das ist aber auch in Planung. Wir haben da auch schon drüber berichtet, unter anderem mit Gesprächen mit Dr. Maria Stürzebecher. Und da muss man eher gucken, wie kriegt man all die Leute unter. Ein weiterer Punkt, und das ist ja ganz interessant, und das kriegt man aber gar nicht so mit, man kann ja nicht alles gleichzeitig ausstellen in Museen. Deswegen braucht es Lagerungsräume, wo man eben sagt, naja, wenn jetzt der Teller, der historische, nicht ausgestellt werden kann, sage ich jetzt mal so banal, dann muss der ja irgendwo, also privat würden wir dann sagen, wir tun es einfach in unseren Keller, aber da ist ja Feuchtigkeit. Mhm. Deswegen ist nach wie vor Thema, einen Ort zu finden, ein zentrales Sammlungszentrum eben für die Lagerung von Museumsstücken. Da sind meines Wissens 4 Orte gerade in der Prüfung. Hast du da noch genaueres erfahren können?
Die Prüfung ist tatsächlich abgeschlossen. Also es wurden 4 Standorte untersucht unter verschiedenen Faktoren, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel Baufläche, Sicherheit, Lage, Erreichbarkeit auch. Und die hatten da unterschiedlich abgeschlossen. Also wir reden von einem Standort in der Habergstraße, am Wasserturm, in den Bahnhallenquartier und in der Salinenstraße. Und das kam auch so ein bisschen raus, dass die Salinenstraße schon der Favorit unter diesen vier Standorten ist, auch schon vorher war. Aber man prüft natürlich trotzdem mehrere Orte, um auch wirklich ganz sicher zu sein, wo dann am Ende was hingestellt wird oder erbaut wird. Die Abstimmung über diesen Standort findet noch dieses Halbjahr im Stadtrat statt.
Also es klingt ja wirklich so, als ob das jetzt nur der letzte formale Schritt ist und dann hat man es. Also man hat ja immer, also es ging ja wirklich genau um solche Sachen, wie dass eben es nicht zu Feuchtigkeit kommt und dann Dinge. Aber man scheint da jetzt wirklich nur über diese vier Standorte noch abstimmen zu müssen. So klingt das für mich.
Ja, also was an der Salinenstraße auch noch nützt, also ganz gut ist, ist, dass da schon, ich glaube, vom Theater auch als Depot benutzt wird. Und dass man das dann halt einfach nur erweitern muss. Aber ja, es sind praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein 7-Punkte-Plan und Phase 3 ist mit dieser Standortentscheidung dann abgeschlossen.
Aha, also bleiben noch 4 Punkte übrig. Wir werden dann mal schauen und weiter dann berichten. Dann geht es ja immer darum, also um Zugänglichkeit für Menschen. Da geht es jetzt nicht darum, dass es alles barrierefrei ist, sondern auch, dass es bezahlbar ist. Natürlich horchen die Leute immer auf, ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Wir können schon mal sagen, was bislang so ist. Und das ist eine sehr gute Regelung, dass jeden ersten Dienstag im Monat alle städtischen Museen gratis sind. Das ist jetzt am kommenden Dienstag wieder so. Also kann man zum Beispiel dann in die Kunsthalle gehen und sich die aktuelle Fotoausstellung zu André Steinbach anschauen, um das mal zu benennen. Oder auch im Stadtmuseum, sehr sehenswert, Nabel der Welt im Keller unten. Geht es auch wirklich sehr, sehr gut aufbereitet um historische Relikte, die eben in Erfurt gefunden wurden. Und dann ist aber auch die Frage, ob man nicht über den Dienstag hinaus was machen kann. Und du hast gesagt, bei der Pressekonferenz tauchte wieder eine Frage auf nach der Jahreskarte.
Genau, da hatte ein Herr dann ganz interessiert gefragt, wann es denn nun endlich mal für Erfurt eine Jahreskarte geben würde. Und da kam dann zurück, dass das Projekt Jahreskarte dieses Jahr angegangen werden soll. Also, dass man dann nochmal drüber spricht, ob es eine Jahreskarte braucht oder ob dieses Konzept von freier Eintritt zum ersten Dienstag eigentlich ganz gut läuft. Und dazu wurde auch gesagt, dass dieser erste Dienstag dann immer gut besucht ist, aber dass man dann in den Tagen darauf merkt, dass es weniger Leute sind. Aber ich würde jetzt eher sagen, dass dieser erste Dienstag die bessere Lösung ist, weil das mehr Inklusion bietet.
Bevor wir noch einen letzten Hinweis haben, jetzt mal die Probe aufs Exempel an uns selbst gefragt. Wann warst du das letzte Mal im Museum hier in Erfurt?
Ich war zuletzt, glaube ich, in der Andreasstraße.
Gedenkstätte Andreasstraße. Auch mal sehr sehenswert. Ich kann es auch nicht mehr genau sagen. Ich gehe regelmäßig in die Kunsthalle, weil da immer interessante Fotoausstellungen sind. Das war aber auf jeden Fall auch im vergangenen Jahr. Also deswegen, da kann man auch immer hinschauen. Also es lohnt sich. Es hängt ja auch davon ab, wie alt man ist. Also viele Eltern, die Kinder haben, die gehen zum Beispiel gerne ins Naturkundemuseum, was ja auch sehr sehenswert ist. Also da sind sich immer die Geschmäcker verschieden. Aber wie gesagt, man kann sich da immer selber mal an die eigene Nase fassen.
Da fällt mir noch ein, das Naturkundemuseum hatte in dieser Pressekonferenz auch nochmal eine Rolle gespielt. Und zwar geht es da ähnlich wie mit diesem Sammeldepot, Sammlungszentrum, wir nennen es nicht mehr Depot, geht es da auch um die Frage, wie man das erweitern kann, weil das immer noch ein sehr, sehr gut besuchtes Museum ist, aber auch da die Kapazität erreicht ist und man eigentlich die Besucherzahlen von 50.000 auf 100.000 steigern wollen würde mit einem neuen Naturkundemuseum oder einem Ausbau. Und da ist die Planung jetzt gerade praktisch einen Schritt zurück in der Standortsuche.
Aha, also auch hier gab es neue Informationen. Und das kann man ja auch nochmal sagen, ist vielleicht nochmal ganz interessant, wenn wir von Radio Frei zum Beispiel sagen würden, und wir werden es auch eines Tages machen, dass wir mal auf unsere eigene Geschichte seit 1990 zurückblicken, da überlegen wir auch immer, wo können wir das machen, weil hier die Räumlichkeiten vielleicht dann nicht geeignet sind. Es gibt zumindest jetzt probeweise, ein Pilotprojekt, städtische Ausstellungsräume, und zwar auf dem Petersberg eine Defensionskaserne, und die können wir uns alle mal anschauen, und zwar schon diesen Sonntag gibt es da einen Tag der offenen Tür.
Ja, also der Tag der offenen Tür wird dann in einem Raum stattfinden, der komplett leer ist, weil bis jetzt war da diese Genussausstellung, die abgebaut wird, und am Samstag ist Tag der offenen Nee, am Sonntag.
Am Sonntag, am Sonntag. Am 1. Februar.
Am 1. Februar ist Tag der offenen Tür, wo man sich einfach mal diese leeren Räume ansehen kann. Und auch noch so ein bisschen als Anreiz wird eine Namensabstimmung stattfinden.
Aber wie es dann heißen soll.
Genau, okay. Also da kann man, da sind irgendwie 15 Vorschläge, die schon fest sind. Und dann, wer davon am meisten Stimmen kriegt, der wird es dann.
Also, mal vorbeischauen, diesen Sonntag, 1. Februar, hochgehen auf den Berg, Petersberg, Defensionskaserne von 14 bis 18 Uhr ist der Tag der offenen Tür für die städtischen Ausstellungsräume. Teilweise, wird zumindest gesagt in Pressemitteilungen, ist das auch wohl schon gebucht worden, aber es gibt immer noch Möglichkeiten. Also wer sich umschauen möchte und eine Fotoausstellung plant oder was auch immer, kann da vorbeischauen. Donata, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ja, ich habe mich auch gefreut.
Und gleich reden wir über Fahrradfahren im Winter. Eine Kollegin, die das sehr oft tut, ist Marie und sie hat da einen Beitrag schon mal vor längerem gemacht. Jetzt gibt's Phoenix mit Everything is Everything. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. I do possess, sometimes they own me too. Oh, what they're gonna do to me? I think it's hopeless, hopeless. Oh, what I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Obwohl sie Englisch sind, singen und Englisch sind, sind sie eigentlich aus Frankreich, diese Band Phoenix mit Everything is Everything. Ich habe dieses Jahr was getan, was ich nicht hätte tun sollen, nämlich Fahrradfahren. Also Fahrradfahren selbst ist natürlich großartig, aber Fahrradfahren, wenn es geschneit hat, das ist so eine Sache. Und da bin ich wirklich, ich hatte nur noch wenige Meter bis zu meiner Haustür, bin ich so weggerutscht. Nicht sehr spektakulär, also es sah vielleicht für Außenstehende eher lustig aus, aber ich hatte mir die Hüfte geprellt und das tat dann mindestens einen Tag sehr weh. Deswegen Vorsicht beim Fahrradfahren im Winter. Eine, die regelmäßig Fahrrad fährt im Winter, ist Kollegin Marie. Jetzt hat sie es auch mal stehen lassen, aber sie hatte sich mal in einem Beitrag beschäftigt mit eben genau diesem Thema. Fahrradfahren im Winter.
Von Freunden oder Internetseiten, die sich auskennen. Das Fahrrad. Heute Fahrradfahren im Winter. Das Thema Fahrradfahren macht natürlich auch vor dem Winter nicht Halt. Zumindest, wenn man sich darauf einstellt, bringt es auch in der kalten Jahreszeit Zeit, Strecken und Spaßvorteile. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, hat dazu einige hilfreiche Tipps veröffentlicht. Besonders wenn der Niederschlag in fester Form auftritt oder gefriert, fühlt sich das Fahren anders an. Über eine frische Schneedecke kann man noch ohne Schwierigkeiten fahren. Ist die Fahrbahn hingegen nass oder überfriert die Nässe, kommen Fahrer und Fahrerinnen und Rad schnell ins Rutschen. Dies gilt besonders bei einer festgefahrenen Schneedecke. Dabei ist zu empfehlen, Abstand zu halten und logischerweise nicht ganz so schnell zu fahren. In Kurven solltet ihr weder treten noch bremsen, vor allem bei fester Schneedecke und Glätte. Wenn bremsen, dann frühzeitig und nicht abrupt. Um mehr Halt auf der Fahrbahn zu haben, kann es nicht schaden, etwas Luft aus dem Schlauch zu lassen. Wer noch mehr Stabilität haben will, kann auch den Sattel etwas tiefer stellen. Es gibt auch spezielle Winterreifen für Fahrräder, allerdings keine Winterreifenpflicht wie bei Autos. Aber im Gegensatz zu Autofahrern dürfen Radfahrer Spiker-Reifen benutzen, denn sie beschädigen die Straße nicht. Die Metallstifte geben beim Fahren auf vereisten Flächen oder auf festgefahrenem Schnee Sicherheit. In vielen Städten, so auch in Erfurt, wurden in den letzten Jahren doch einige Radwege gebaut, die allerdings gerade bei Schnee gar nicht oder als letztes geräumt werden, obwohl Städte und Gemeinden nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs verpflichtet sind, verkehrswichtige innerörtliche Radwege zu räumen und zu streuen. Naja, wahrscheinlich ist das Wort verkehrswichtig einem großen Interpretationsspielraum ausgesetzt. Ist ein Radweg nicht gestreut oder geräumt, entfällt auch bei ausgeschilderten Radwegen die Benutzungspflicht. Dann sollte auf der Fahrbahn gefahren werden. Nicht nur Schnee, sondern auch nasses Laub kann sehr gefährlich werden. Im Ruhrgebiet stürzte eine Mountainbikerin auf einem Geh- und Radweg und erlitt einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch. Im Schadenersatzprozess gegen die Stadt sprach ihr das Oberlandesgericht Hamm ein Schmerzensgeld von 4.000 Euro zu. Die beklagte Kommune sei verpflichtet, Gefahren auf ihren Verkehrsflächen zu beseitigen. Allerdings musste sich die Radfahrerin ein Mitverschulden von 60% anrechnen lassen. Sie hätte die Gefahr erkennen müssen. Mehr zu dem Fall und der Gesetzeslage ist beim ADFC nachzulesen auf adfc.de. Dort gibt es einen ausführlichen Text dazu von Roland Huhn. Er ist Referent im Bereich Recht beim ADFC Bundesverband. Neben dem Bedenken des Untergrundes ist natürlich das Gesehenwerden im Winter besonders wichtig. Der ADFC sagt, das A und O ist funktionierendes Licht am Fahrrad. Bis vor 2 Jahren waren nur mit Dynamo betriebene Lichtanlagen erlaubt, aber im August 2013 hat der Bundesrat eine Gesetzesänderung beschlossen, die nun auch Batterie- und Akkuleuchten erlaubt. Es gibt dabei allerdings Einschränkungen, was Befestigung und Leuchtstärke betrifft. Diese sind laut ADFC allerdings nicht ganz klar und er verweist darauf, dass kontrollierende Polizistinnen und Polizisten wohl Besseres zu tun haben, als die Voltzahl des Anstecklichtes oder Ähnliches zu prüfen. Ich denke, sie gehen nach der Devise vor, besser ein Anstecklicht als gar keins. Neben dem Licht sind natürlich Reflektoren vorgeschrieben, die das Fahrrad im Dunkeln für Autofahrerinnen und Autofahrer besser sichtbar machen. Außerdem sind Reflektorstreifen an Kleidung oder Taschen ratsam. Die Kleidung selber darf gerne auch eher hell als dunkel sein. Apropos Kleidung. Beim Radfahren entwickelt der Körper Eigenwärme. Die optimale Oberbekleidung sollte daher dünn und atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend sein. Handschuhe sollten natürlich warm und auch wasserabweisend sein, aber dennoch genügend Gefühl zum Schalten und Bremsen lassen. Und um es komplett zu machen, sei noch auf die Kapuze hingewiesen, die sich nämlich so an den Kopf anpassen sollte, dass man noch was sieht beim Zurückblicken. Generell sollten die Bremsen und die Lichtanlage in ihrer Funktionalität vor und im Winter besonders kontrolliert werden. Und gut ist auch, alle beweglichen Teile neu zu schmieren. Das gibt Schutz vor Nässe, Schmutz und Streusalz. Ausführlichere Informationen zu all diesen Sachen gibt es online unter adfc.de oder im Kreisverband deiner Wahl. So denn, gute Fahrt auf zwei Rädern.
So war jetzt ein Beitrag von Kollegin Marie über die Regeln und Informationen rund ums Fahrradfahren im Winter. Und hier kommt ganz, ganz neue Musik von Harry Styles.
Bars is complicated.
ganz frisch aus der Druckerpresse, um mal eine besonders abgestandene Phrase zu benutzen. Diese Single, die neue Single von Harry Styles, Aperture. Und da wird es bestimmt auch bald ein ganzes Album geben. Wer Harry Styles sehen möchte, einfach am Berlin-Marathon teilnehmen. Da war er zuletzt mit dabei. Er scheint sich auch gerade sehr viel in Berlin aufzuhalten und wird da von Fans erkannt. Apropos Fans, ich war mit Fans unterwegs und zwar vom FC Rot-Weiß Erfurt. Der Fußballclub, der jetzt 60 Jahre alt geworden ist, also ihn gibt es schon wesentlich länger, war zweimal DDR-Meister unter dem Namen Turbine Erfurt 1954 und 55. Aber die Umbenennung, die fand eben statt am Mittwoch, den 26. Januar 1966 im heutigen Stadtgarten. Deswegen gab es diese Woche in Erfurt verschiedene Festveranstaltungen. Wir hatten auch am Montag mit zwei Organisatoren gesprochen dieser Festveranstaltung. Michael Kummer vom Fanrat und Steffen Rassloff, der Stadthistoriker. Es waren natürlich auch viele andere mit beteiligt. Und ich bin am Dienstag mal mit einigen Schülerinnen und Schülern durchs Steigerwaldstadion gelaufen, denn es gab verschiedene Führungen von Schulklassen. Und wie das gewesen ist, mein Erfahrungsbericht, den gibt's gleich nach ein paar Takten Musik. Es war einiges los in der Festwoche des FC Rot-Weiß Erfurt und so auch im Innern des Steigerwaldstadions, denn verschiedene Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse schauten vorbei. Einige waren das erste Mal in ihrem Leben im Stadion. Es ging unter anderem in den Führungen durch die Mixzone, die VIP-Logen, Umkleidekabinen oder auch den Raum der Pressekonferenz. Ich habe mich auch schon eingefunden und gucke mich ein wenig um. Ich sehe Gummibärchen allerhand und ich sehe den RWE-Torwart Jaden Rodnick, der im Foyer ganz entspannt an einem Tisch sitzt und in Ruhe schon einmal ein paar Autogramme im Voraus unterschreibt. Er kommt auch gerade von einer Führung. Ich will wissen, ob er, der andauernd im Stadion ist, irgendetwas Neues entdeckt hat.
Ja, zum Beispiel die Logen, die da oben waren, die hatte ich vorher noch nicht gesehen, die sehen echt schick aus. Also selbst ich habe was dazu gelernt.
Trauen sich die Kids eigentlich Fragen zu stellen? Oft ist ja so in der Gruppe, traut sich keiner was, aber falls ja, was wurden sie gefragt?
Ich wurde gefragt, was man braucht, um hier bei Erfurt irgendwann zu spielen und wie das so alles verlaufen ist und ja.
Will sich alle gleich die Fragen nochmal stellen, aber was braucht man denn?
Spaß. Also auf jeden Fall Spaß, habe ich als allererstes gesagt. Und dann auch irgendwann gewisses Talent und Disziplin und Teamgeist.
Soweit Jaden Rodnick.
Hallo. Morgen.
Doch nochmal zurück auf Anfang und der Reihe nach.
Hallo.
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 Ankunft der Klasse 4b der Erfurter Moritzschule.
Alle müssen mich sehen, bitte. Kommt doch nochmal ein Stück zurück. So, herzlich willkommen im Steigerwaldstadion, der Heimat des FC Rot-Weiß Erfurt. Wir feiern ja diese Woche 60 Jahre Rot-Weiß Erfurt. Der Verein ist viel älter, 1895 gegründet, die Vorgängervereine.
Der, den wir hier im Hintergrund hören, ist Mitorganisator Markus Hürche, der ganz klassisch zunächst etwas über die Geschichte des RWE erzählt, die eigentlich schon viele Jahrzehnte zurückreicht.
Genau, ich möchte noch ganz gern hier die restliche Runde vorstellen. Also der junge Mann mit dem Mikrofon ist von Radio Frei.
Der eben erwähnte junge Mann vom Radio bin übrigens ich, Reinhard.
Wir würden euch in zwei Gruppen aufteilen. Die Sandra steht hier vorne. Dort trifft sich dann die zweite Gruppe und so führen wir euch dann getrennt durchs Haus, dass jeder auch was sehen kann.
Letzte Bekanntmachung gibt es noch von RWE-Fan und Mitorganisatorin Konstanze Eisele. Sie hat bereits eine Führung an diesem Tag mitgemacht und weiß, dass es auch immer ein bisschen dauert, ehe sich die Schülerinnen und Schülerinnen trauen, auch mal Fragen zu stellen.
Das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt aufgeschlossene Schulklassen, die sind dann sehr redselig. Andere brauchen ein bisschen länger, um dann aufzutauen. Meistens ist so Pressekonferenzraum, wo sie dann auftauen und es ganz lustig wird.
Gibt es so spielerische Elemente, also im Pressekonferenzraum, dass jeder mal Journalist oder Journalistin spielen darf oder sich vorne dann hinsetzt? Oder wie macht ihr das so?
So machen wir das. Also wir suchen dann immer einen Gästetrainer, unseren Heimtrainer, einen Pressesprecher, eine Pressesprecherin und dann die anderen Kinder, die dann die Fragen stellen.
So, jetzt geht's aber wirklich los mit der Führung. Wir laufen hier durch. Mit dabei ist übrigens auch RWE-Spieler Benny Boboy. Ihm macht das Ganze offenkundig Spaß.
Das ist natürlich was Schönes, wenn sich die Kids interessieren und so, aber aufgeregt bin ich jetzt nicht, würde ich sagen. Aber es ist was Schönes, klar. Ja.
Vielleicht auch mal so ein bisschen so eine Rückblende, weil nicht alle Kids, die heute hier durchgehen, werden automatisch später Fußballer oder Fußballerin. Aber wie war das bei Ihnen, als Sie Kind waren? Wissen Sie noch, wie Sie zum Fußball gekommen sind, was Sie begeistert hat? War es im Fernsehen? War es so eine Stadiontour oder was war es?
Ne, es war auf dem Bolzplatz. Hast du die Leidenschaft, wie soll man sagen? Hat sich so ergeben. Und ja, Fußball war immer Leidenschaft seit Kind auf. Und deswegen hat so immer diesen Traum, irgendwann mal vor tausenden Menschen zu spielen. Und ja, Gott sei Dank hat es geschafft. Gott sei Dank.
Auf dem Weg durch die Gänge komme ich auch mit dem 10-jährigen Malte ins Gespräch. Er ist offenkundig Fan, er trägt nämlich ein Rot-Weiß-Trikot. Und ich will wissen, warum er Fan ist.
Ja, also weil ich halt in Erfurt wohne. Und ja, da habe ich das Verein halt gefunden. Und ja.
Neben Malte läuft auch sein Freund Erwin, ebenfalls 10 Jahre alt. Und auch er hat eine Fangeschichte.
Ich komme ja auch aus Erfurt und ich habe von vielen Freunden den Verein gehört. Und dann bin ich auch mal zum Spiel gegangen und fand das halt ganz gut und bin dann Fan geworden.
Alles klar, danke dir. Wir hören mal weiter zu.
Der leitet so ein bisschen die Pressekonferenz, stellt eben dem Gästetrainer, dem Heimtrainer die Fragen.
So, jetzt muss ich ein bisschen leise sein, denn wir stehen inzwischen im Presseraum. Konstanze erzählt gerade etwas darüber, was ein Pressesprecher oder eine Pressesprecherin so alles macht.
Die Fragen, die Sie wissen wollen, und das können wir jetzt gerne mal so ein bisschen auch nachstellen, dass ihr einfach, gibt es Fragen, die ihr habt, die ihr gerne loswerden wollt, dann einfach... Jetzt habt ihr die Chance.
Dann nutze ich mal kurz die Gelegenheit. Ihr seid auch Fans?
Also nicht so richtig, aber es ist sehr interessant, was man alles hört. Und zu einem Spiel würde ich, glaube ich, auch mal gehen.
Was hast du bislang schon mitgenommen von der Führung?
Also es ist sehr interessant, zum Beispiel, welche verschiedenen Räume es überhaupt hier gibt. Weil man ist ja nicht jeden Tag hier drin und das ist schon cool.
Noch waren wir unten, also in den Katakomben des Stadions. Jetzt geht es aber rauf zu den insgesamt 17 Logen. Und während wir die Treppe hochgehen, komme ich mit dem 9-jährigen Leonis ins Gespräch. Und auch er hat seine Gründe, Rot-Weiß-Fan zu sein.
Ich habe halt auch von der unschönen, also ich habe halt Derby manchmal geguckt. Und dadurch habe ich halt gesehen, dass Rot-Weiß halt besser ist. Da wurde ich halt Rot-Weiß-Fan.
Und spielst du selber Fußball?
Ja.
Wo? Bei Rot-Weiß sicherlich.
Bei Eintracht Erfurt.
Eintracht Erfurt, okay. Was würdest du sagen, macht am Fußball schauen am meisten Spaß und was macht am Fußball spielen am meisten Spaß?
Bei Fußball spielen Tore schießen und bei Fußball schauen halt die Atmosphäre.
Das ist der große Saal. Den könnt ihr von hier oben dann, da können wir heute leider nicht reingehen, weil die aufbauen für eine andere Veranstaltung. Gibt es dort auch noch die Möglichkeit, jetzt haben wir noch einen zweiten VIP-Bereich, wo große Tischgruppen stehen, wo auch...
Inzwischen sind wir oben angekommen. Wir blicken auf den Parksaal und jetzt sind wir in einem der kleineren VIP-Räume. Hier hängen ganz viele Originaltrikots von internationalen Fußballern wie Luca Toni oder Roberto Carlos. Und da sind nicht nur die Schüler und Schülerinnen fasziniert, sondern sogar der Klassenlehrer. Herr Baltis.
Ich staune hier über die Anzahl von Originaltrikots mit Originalunterschriften. Da wird, ja, viele, viele Kindheitserinnerungen werden wach und Erlebnisse mit Geschwistern und Eltern auf der Couch und Spiele, die man guckt. Ja, und verbinde sofort Momente halt, die ich damit verbinde, wenn ich hier die Russland-WM 2018 unvorstellbar, dass das eigentlich noch gar nicht so lange her ist und erinnere mich auch noch genau ans Ausscheiden. Ja, und auch ansonst von Phil Foden, Ribéry, Robben, begeistert mich, ja. Da wird mein Herz warm.
Letzte Frage, Sie sind offenkundig selber Rot-Weiß-Fan und das war ja sicher auch ein schöner Termin, mit der gesamten Klasse gemeinsam hier durchzuspazieren. Was haben Sie Neues gelernt vom Steigerwaldstadion?
Och, ich habe eine Menge gelernt, zum Beispiel, dass wir 17 Logen haben. Zur ersten Aussage muss ich mich noch mal korrigieren. Ich bin Rot-Weiß-Fan, aber Rot-Weiß-Erfurt, so Lokalpatriot. Aber ansonsten bin ich erster FC Kaiserslautern-Fan. Auch rot-weiße Farben, von daher passt das sehr, sehr gut.
Bevor die Führung gleich zu Ende geht, will ich noch wissen, was die Kids so in Erinnerung behalten haben von der Führung. So, dann nutze ich mal die Gelegenheit. Du bist der?
Moritz.
Moritz, okay. Was hast du heute mitgenommen?
Dass die Loge 1 am schönsten war. Es war eine sehr schöne Stadionführung und am meisten freue ich mich jetzt auf die Autogrammstunde.
Das glaube ich. Wie alt bist du?
9.
9, danke. Viel Spaß bei der Autogrammstunde.
Ich heiße Emil und ich bin 9 Jahre alt.
Was hat dir am besten gefallen?
Die ganzen Logen und wie das da alles so aussieht. Weil lernt man auch, dass es auch... Wie wenn man jetzt hier so sitzt, da würde man jetzt nicht so denken, dass es hier viel schöner ist, wenn man da auf so einem Einzelplatz da sitzt.
Wir sind hier gerade in einer kleineren Loge, muss man sagen, man hat hier einen ganz wunderbaren Blick eben nach draußen. Und also die Loge, definitiv würdest du auch gerne mal sitzen. Aber ansonsten, gab es auch andere Highlights jetzt bei der Führung? Wir sind ja durch den Presseraum, wir sind durch die Mixzone.
Dass man auch vieles gelernt hat, fand ich auch toll. Und mit der Urkunde auch, dass man auch weiß, wer es alles gemacht hat.
Das ist super. Und selber, wie kam es dazu, dass du hast ja auch einen Fanschal um, FC RWE. Wie bist du Fan geworden?
Eigentlich bin ich kein Fan, der ist von meinem Papa nur. Weil der ist von seiner Kindheit noch.
Aber jetzt hat man hier mal noch eine Frage. Nee, keine Frage mehr.
Eine Frage gibt es dann doch noch. Die stellt aber RWE-Fan und Mitorganisatorin Saskia.
Was war denn besser, heute hier oder Unterricht?
Eindeutiges Votum. Den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4b der Erfurter Moritzschule hat es ziemlich gut gefallen.
Ich habe es leider verpasst. Warum sind Applaus gehabt?
Weil es heute schöner hier war als im Unterricht.
Finde ich auch.
I'm gonna strike again. I can give you life.
Tickets von Block Party. Und das war's schon wieder mit dieser Freitagsausgabe von Unterdessen hier auf Radio Frei. Aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, weiter Radio Frei zu hören. Mich hört ihr wieder zusammen mit Filmhalunken Patrick morgen im Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken um 10 Uhr einschalten. Wir reden unter anderem über die Filme Hamnetz und die Stimme von Hind Rajab. Ich sage Tschüss, bleibt Radio Frei treu und bestenfalls hören wir uns dann morgen wieder.
The evening was long, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said, the timing was right. The pleasure was mine. The time and the place, the look on your face, sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts, there's no time to take. When we started, both broken hearted. It could begin.